Cash Out, der Wempe Uhren Podcast mit Nick Siemer und Tom Wanka.
Hallo Nick, es freut mich wieder mit dir heute im Studio zu sitzen. Und heute steht die dritte Folge unseres Podcasts an. Schwerpunkt sind Neuheiten in diesem Jahr. Und da möchte ich dich zum Beginn mal bitten, einen kleinen Überblick zu geben über das aktuelle Messegeschehen, insbesondere in der Schweiz.
Hallo Tom, natürlich mache ich das sehr gerne. Die Watches and Wonders wurde abgesagt in diesem Jahr. Die hätte erstmalig stattfinden sollen, hat vorher ja die SIHH ersetzt, dieses Jahr leider nicht. Und die Baselworld wurde auch abgesagt, aus bekannten Gründen rund um Corona. Nur die Inorgenta in München hat es in diesem Jahr geschafft, stattzufinden. Und wir haben auch einen Ausblick, und zwar die Geneva Watch Days werden erstmalig stattfinden, und zwar vom 26. bis 29. August 2020 mit den Marken Ulysse Nardin, Girard Perregaux und Breitling. Natürlich sind da noch weitere Marken, die dort ausstellen. Jedoch ist natürlich hier zu beachten, dass wir nur die Marken betrachten werden, die wir auch bei uns in unserem Sortiment haben. Über 33 Marken. Die Bandbreite ist sehr, sehr groß. Wir haben nahezu jeden Monat Neuheiten der Marken gesehen. Marken haben auf Webpräsentationen umgestellt. Eine sehr spannende Entwicklung, wie ich finde. Und wir können wirklich weitere Hoffnung für dieses Jahr machen. Es werden Richtung Herbst noch diverse weitere Neuheiten folgen. Und da sind auch noch mal richtige Highlights dabei. Da können Sie sich schon mal drauf freuen. Tom, was mich an dieser Stelle noch mal interessiert, waren die Entwicklungen der Baselworld vorhersehbar? Und was bedeutet dies auch für die Uhrenmessen 2021? Da ergeben sich ja auch ganz neue Chancen und Potenziale.
Die Entwicklungen waren vorhersehbar und dann doch überraschend. Das ist wieder der berühmte Ketchup-Flaschen-Effekt. Man weiß, dass es kommt und ist dann doch vom Zeitpunkt überrascht. Die Kritik an der Baselworld wurde über die Jahre hinweg immer lauter. Das betraf die Preisgestaltung für den Messebau, die Ansprüche für den Messebau, auch das Verhältnis zwischen Ausstellern und Veranstalter war nicht immer das allerbeste. Und nun hat es sich in diesem Jahr im Umfeld von Corona auch ergeben, dass die Messe abgesagt werden musste. Die Messe wollte aber die eingetriebenen Gebühren nicht in vollem Umfang zurückerstatten. Und das hat wohl das Fass zum Überlaufen gebracht. Und jetzt haben eben Patek, Chopard und Rolex entschieden, im kommenden Jahr gemeinsam mit der SIHH-Nachfolgeveranstaltung der Watches and Wonders im April in Genf eine Messe zu veranstalten. Und es ist immer noch nicht ganz klar, ob das jetzt unter einem Dach stattfindet, wer die veranstaltende Firma ist. Aber man hat sich zumindest schon mal auf eine Stadt, ein Messegelände und einen Zeitpunkt geeinigt. Und damit kommt natürlich auch eine Entwicklung zu einem Ende, die Außenstehende schon immer befremdend fanden, warum eine Uhrenmesse, die in der Schweiz ist, zweimal im Jahr stattfinden musste. Gerade es ist eine internationale Industrie. Und wer da aus Japan oder China ankommt, der musste dann eigentlich immer, um sich einen Gesamtüberblick zu verschaffen, zweimal in die Schweiz reisen. Und zumindest in der Hinsicht ist diese Konzentration zu begrüßen. Nachteil am Messestandort Genf wird natürlich sein, es ist ein sehr exklusiver Standort vom Konzept der Watches and Wonders her. Und natürlich sind auch die vielen kleinen Aussteller, jetzt für unseren Fall würde ich jetzt mal Junghan und Nomos nennen, diejenigen, die auch ein bisschen das Salz in der Suppe sind. Wie die sich dort jetzt integrieren werden, das müssen wir abwarten und beobachten.
Aber gibt es nicht auch weitere Messen, die dort vielleicht auch drunter profitieren könnten? Perspektivisch auch mal hier in Deutschland haben wir die Inorgenta, die von Jahr und Jahr mehr und mehr wächst. Bietet das nicht auch Potenziale jetzt für eine Messe wie die Inorgenta?
Absolut. Die Inorgenta hatte natürlich in diesem Jahr das terminliche Glück, vor der Corona-Pandemie stattzufinden und hat eine sehr, sehr positive Entwicklung genommen, was Aussteller- und Besucherzahlen anbetrifft. Auch die Entscheidung der Messeleitung, sich nicht ausschließlich zur Schmuckmesse zu positionieren, sondern das Thema Uhren immer wieder im Blickpunkt zu behalten, hat sich als richtig erwiesen. Und ich kann mir gut vorstellen, dass wir viele kleinere Marken auch im kommenden Jahr mit einer Messebeteiligung an der Inorgenta sehen werden.
Da bin ich auf jeden Fall auch gespannt. Wir werden einfach Sie hier auch auf dem Laufenden halten, wie das natürlich sich dort weiterentwickelt, wann dort auch die Messetermine sind. Zu diesem Jahr, wir haben die Neuheiten anhand mehrerer Uhrentrends geclustert und unsere Highlights festgelegt. Es gibt ja eine schier unfassbar große Auswahl an Neuheiten, täglich, wenn nicht sogar wöchentlich, werden Neuheiten vorgestellt. Wir haben Trends herausgearbeitet, um das für Sie etwas visueller darzustellen oder auch ein bisschen zu clustern, um unsere Expertise hier etwas reinzubringen als Kurator. Und wir haben den ersten Trend festgemacht, Tom, und zwar der Trend der Sportuhren und Luxus-Edelstahlbänder. Und in diesen Zeiten hört man immer sehr, sehr viel das Stichwort integriertes Armband. Integriertes Edelstahlarmband zum Beispiel sehen wir bei diversen Marken. Das gab es schon in der Vergangenheit bei Audemars PG. Das gibt es auch bei vielen aktuellen Kollektionen und auch bei vielen Neuheiten. Was bedeutet denn eigentlich ein integriertes Edelstahlarmband?
Das Thema integriertes Edelstahlarmband und sportliche Luxusuhr ist das absolut bestimmende Trendmotiv in diesem Jahr. Auch die Meisterwerke der Uhrmacherkunst beschäftigen sich in diesem Jahr mit einem ausführlichen Kapitel mit den integrierten Edelstahlarmbändern. Ich möchte es einfach mal kurz so abkürzen. Die Abwesenheit eines Federstegs definiert für mich die Integration eines Armbandes. Also, dass man nicht über dieses kleine Stiftchen zwischen einem Metallband und einem Lederarmband oder Kautschukarmband wechselt, sondern dass das Armband im Grunde am Gehäuse fixiert ist.
Genau, und dadurch auch etwas kantiger häufig in dem Fall. Richtig. Nicht mehr das halbe Element, was an dem Stift mit dran ist, eben um den Abstand zu minimieren, sondern da wirklich die komplette Integration des Bandes im festen Bereich, sodass man da eben auch sehr, sehr schön die Ecken und Kanten feststellen kann.
So ist es. Ich habe natürlich als Uhrendesigner mit einem integrierten Band ganz andere Gestaltungsmöglichkeiten, wie ich diese Überleitung gestalterisch ausführen kann. Und Ecken und Kanten, da ist natürlich die neue Kollektion von Wempe Glashütte, die Iron Walker, ein absolut beredtes Beispiel dafür. Da haben unsere Designer sich die Stahlbauarbeiter witzigerweise aus den 1920er Jahren zum Vorbild genommen, die damals in schwindelerregenden Höhen über die Stahlbalken balancierten und ohne Sicherung letztendlich diese Hochhäuser in die Höhe getrieben haben. Und dieser Mut und dieser Spirit, den versuchten eben die Iron Walker Uhren einzufangen, klare Kante zu zeigen, kein Schrecken, das Metall nicht zu verstecken, sondern wirklich mit Ecken und polierten Kanten und mit Reflexionen wirklich herauszuarbeiten und zum Leben zu erwecken. Eben so lebendig wie so eine Baustelle ist, wenn so ein Hochhaus in ja eigentlich erstaunlich kurzer Zeit dann immer in die Höhe wächst. Wir haben in dieser Kollektion überwiegend mechanische Werke im Einsatz. Es gibt natürlich auch für die Damen noch Uhren mit einem Quarzuhrenantrieb. Und auf Basis dieser Automaten bieten wir aber dann auch neben der Dreizeigeruhr einen, wie ich finde, sehr markanten und schönen Chronographen an. Und ganz besonders spannend finde ich ja auch unsere Taucheruhr mit ihren beiden Kronen. Und das ist natürlich schon etwas Außergewöhnliches. Und mit dieser zweiten Krone kann man nämlich den Drehring verstellen, mit dem die Tauchzeit markiert wird. Und der bewegt sich dann unterhalb des Saphirglases. Und das ist gestalterisch auch ein sehr spannender Ansatz.
Ich finde ja bei der Iron Walker auch extrem spannend, wie die Uhr positioniert ist. Der Leitspruch Rückgrat erkennt man am Handgelenk ist ja wirklich auch wirklich eine Positionierung, eine ganz klare Positionierung in der Branche. Ich muss bei der Iron Walker immer an unseren CEO Bernhard Stoll denken, der mir gesagt hat, Nick, die Stahlbauarbeiter, die hatten damals wirklich waren sehr, sehr schwindelfrei und hatten wirklich ein starkes Rückgrat. Es ist für uns mittlerweile natürlich schon sehr, sehr herausfordernd zu sehen, wenn Bauarbeiter in dieser tierischen Höhe oben unterwegs sind. Und uns wird teilweise schon schlecht, wenn wir die Gebäude von unten nach oben gucken. Und er hat dann gesagt, wie das wohl ist, wenn man von oben nach unten guckt. Und ich glaube, das beschreibt diese Iron Walker und den Spirit, der damit vermittelt wird, sehr, sehr gut.
Ja, da gibt es ja auch dieses ikonische Bild, wie, ich glaube, 5 oder 6 dieser Bauarbeiter da in schwindelregender Höhe auf einem Balken sitzen und da ihr zweites Frühstück zu sich nehmen. Das ist schon eine sehr, sehr faszinierende Zeit. Und daran anzuknüpfen, da merkt man auch den Uhren an, dass es sehr viel Freude gemacht hat, das umzusetzen. Zu diesem Trend sportive Uhren und luxuriöse Sportuhren, siehst du da noch weitere Uhren-Highlights?
Natürlich, es gibt da eine ganz, ganz große Bandbreite. Das würde die Sitzung hier völlig sprengen. Ich habe aber noch mal ein paar natürlich mitgebracht, wo ich mir gedacht habe, das sind wirklich Sachen oder Uhren, die herausstechen. Das heißt nicht, dass das jetzt die Top-Seller sein werden, sondern das sind wirklich Uhren, die nochmal designtechnisch oder eben auch durch verschiedene andere Merkmale herausstechen. Ich habe zum Beispiel mich für die Big Bang Integral entschieden. Das ist keine Edelstahl-Variante, sondern eine Titan-Variante. Titan hatten wir ja auch in unserem vorherigen Gespräch schon sehr, sehr leicht. Das gerade bei einer größeren Uhr ist das natürlich ein sehr, sehr großer Vorteil. Angetrieben durch Manufakturkaliber, ausgestattet mit einem Chronographen, mit Flyback-Funktion. Für mich einer der Highlights in diesem Jahr, auch alternativ als Gold-Variante oder eben auch eine Keramik-Variante. Auf jeden Fall, Big Bang Integral ist echt ein tolles Produkt, sehr harmonisch und sehr massentauglich mit 42 mm Durchmesser. Und für mich ganz, ganz spannend ist die Wiederauflebung einer Ikone, und zwar die Breitling Chronomat mit dem Manufakturkaliber B01 und dem sehr bekannten Rouleau-Armband. Rouleau-Armband, ich höre da immer noch die 1980er dazu. Tom, kannst du noch ein bisschen mehr zu dem Rouleau-Armband sagen?
Ja, das Rouleau-Armband ist leicht beschrieben. Es besteht letztendlich aus länglichen Stiftelementen, die quer zum Armband angelegt sind. Sieht ein bisschen, da kommt der Name auch her, sieht natürlich ein bisschen aus wie ein Rollladen. Muss man umlegen, ist wirklich sehr, sehr schmeichelhaft am Arm und unheimlich bequem zu tragen. Und auch ein Modell, das wir vermisst haben. Der Chronomat hat einfach auch in der Geschichte von Breitling eine besondere Bedeutung. Viele werden auch ein Bild vor Augen haben, er ist besonders charakteristisch, sind die vier kleinen Reiter, die auf der Lünette aufgeschraubt sind. Wobei man auch die Reiter zwischen 3 und 9 Uhr miteinander tauschen kann. Die sind also verschraubt, die kann man mit dem Schraubenzieher umpositionieren. Und je nachdem, nämlich in welche Richtung man die Zeitinformationen braucht, kann man in Anführungszeichen dann die Stoppuhr auch rückwärts einsetzen. Das ist eben bei bestimmten Flugmanövern eine wichtige Option. Breitling wurde ja schon 1884 gegründet. In Saint-Imier, dort wo heute noch Longines ansässig ist, und ist bekannt geworden 1923 durch die Einführung des zweiten Chronographenstoppers. Bis dahin gab es eigentlich nur sogenannte Monopusher, wo man eben dreimal durchdrücken konnte, und jetzt konnte man eben starten, stoppen und hatte einen separaten Rückstellknopf an der 4-Uhr-Position. Großer Erfolg waren dann auch die Produktion von Borduhren für die Royal Air Force. Und in der Quarzkrise im Jahr 1979 hat Willy Breitling kurz vor seinem Tod dann die Firma im Grunde geschlossen. Also ordentlich, er ist nicht pleite gegangen, sondern er hat wirklich gesagt, er hat keinen Nachfolger und er beendet jetzt die Tätigkeit dieser Firma, hat alle Leute ausbezahlt und die Tore geschlossen. Und dann kam aber Ernest Schneider, der hatte schon eine eigene Uhrenfabrik, und er hat Willy Breitling dann die Firma Breitling abgekauft und ist dann 1982, glaube ich, mit der Firma nach Gränchen umgezogen, und einen zweiten Produktionsstandort gibt es in La Chaux-de-Fonds. Und 1984, und das war dann wirklich ein großer Aufschlag zum 100. Geburtstag von Breitling, hat man für die italienische Kunstflugstaffel Frecce Tricolori eine Sonderuhr aufgelegt, und das war eben dieser Chronomat mit diesen vier charakteristischen Reitern. Und das war der Wiedereinstieg von Breitling eigentlich in die Welt der mechanischen Uhren.
Das ist auf jeden Fall eine tolle Entwicklung, die sich da vollzogen hat. Mittlerweile gibt es den Chronomat in verschiedenen Zifferblatt-Varianten in Edelstahl, in dem Bentley Grün, da kommen wir nachher nochmal drauf. Dann gibt es die mit einem schwarzen Zifferblatt, mit einem silbernfarbigen Zifferblatt und einem blauen Zifferblatt. Es gibt diverse Bicolor-Varianten, in diesem Fall Edelstahl und Rotgold, und eine, wie ich finde, sehr, sehr gelungene Rotgold-Variante am Kautschuk-Armband. Kautschuk natürlich sehr, sehr angenehm zu tragen, und das eben in Kombination mit dem Rotgold ist wirklich ein absoluter Hingucker. An dieser Stelle ist auch zu erwähnen, die Wempe-Sonderedition, limitiert auf 50 Stück, exklusiv gemeinsam mit Breitling, eine Edelstahl-Variante mit weiß-silbrigen Totalisatoren und einem blauen Zifferblatt. sehr, sehr gelungen und exklusiv bei uns erhältlich. Soll auch natürlich nochmal die starke oder die strategische Partnerschaft mit Breitling unterstützen. Breitling ist ja wirklich eine Marke in Deutschland, die gerade für den lokalen Kunden sehr, sehr relevant ist. Tom, hast du noch weitere Uhren, die wir hier mit erwähnen sollten bei dem Trend Sportuhren mit Edelstahlarmband?
Sportuhren mit Edelstahlarmband, aber auch Fliegeruhren. Da fällt mir die Longines Spirit Kollektion ein, die einen Chronographen und eine Automatikuhr in einem sehr klassischen Fliegeruhrendesign aufgelegt haben. Auch mit Edelstahlarmbändern, aber auch mit Lederarmbändern. Und da merkt man eben Longines, dass sie zur Swatch Group gehören und sehr guten Zugriff auf die Werkverfügbarkeit dieses Konzerns haben, weil sehr beachtenswert finde ich die Automatikwerke mit ihren 64 Stunden Gangreserve und auch speziell in dieser Preislage schon eine echte Ansage ist auch die Tatsache, dass die Unruh mit einer Siliziumspirale ausgestattet ist.
Tudo hat in diesem Jahr bisher eine Neuheit vorgestellt. Das war am 1. Juli eine neue Edelstahl-Armbanduhr mit genietetem Armband, so wie man das auch damals in der Zeit gemacht hat. Und zwar ist es die Tudo Black Bay 58 mit einem blauen Zifferblatt und blauer Aluminiumlünette. Mittlerweile findet man ja auch verstärkt Keramiklünetten. Tudo baut dort ganz bewusst auf diesen Vintage-Charakter und mit einem Durchmesser von 39 mm auch wirklich sehr, sehr gut tragbar für nahezu jedermanns Handgelenk. Tudor sticht mittlerweile hervor durch den Snowflake-Zeiger, so ist ja der Stundenzeiger benannt. Kurzer Abriss, damals die Vintage-Uhren von Tudor hatten noch die Rolex-Zeiger, die Rolex-Krone und sogar die Rolex-Schließen an den Bändern. Das heißt, Tudor da, wenn man es so nennen möchte, als kleine Schwester von Rolex, sehr, sehr stark auch in ihrer Entwicklung nun auf ihre eigenen Zeiger zu setzen. Aber auch die Vintage-Modelle sind natürlich sehr, sehr beachtenswert. Und wir können wirklich gespannt sein. Die Geneva Watch Days stehen ja Ende August an. Dort wird Girard Perregaux noch echte Highlights zur Erweiterung der Laureato-Kollektion präsentieren, wo wir uns auch schon richtig drauf freuen und dann natürlich hier auch in den Podcast drauf eingehen werden. Tom, wir haben jetzt ganz viel über Edelstahluhren gesprochen. Das ist einer der Trends, die wir erkennen konnten. Welchen weiteren Trend konnten wir dieses Jahr festmachen oder konntest du festmachen?
Der augenfälligste Trend, und das im Wortsinn, ist natürlich der zu grünen Zifferblättern. Da gibt es natürlich historische Vorbilder. Rolex hat mit der grünen Submariner, die wir auch alle liebevoll Hulk nennen, wegen der Comicfigur, die in der gleichen Farbe anläuft, wenn sie sich in ihre Wut hineinsteigert. So ein Produkt schon lange im Sortiment, also insofern ist es von höchster Stelle eigentlich auch abgesegnet. Aber auch die neuen Produkte der anderen Uhrenmarken müssen sich hier nicht verstecken. Wir waren schon beim Thema Breitling, hier steht für mich die Chronomat B01 42 Bentley im Vordergrund, die ich als wirklich sehr, sehr schön empfinde. Und die Partnerschaft zwischen Breitling und Bentley, zwischen einer Automarke und einer Uhrenmarke, besteht tatsächlich schon seit 2003. Mittlerweile ist es nicht mehr Breitling for Bentley, also eine eigene Kollektion oder eine eigene Uhrenmarke, sondern die Bentley-Produkte werden innerhalb der Anführungszeichen Standard-Breitling-Kollektion geführt. Auch in der Premier-Kollektion gibt es einige spezielle Breitling-Modelle, die natürlich mit diesem Bentley Racing Green ein sehr, sehr attraktives Zifferblatt haben. Aber auch die Piaget Polo mit grünem Zifferblatt macht natürlich dem Polosport und dem Turnieruntergrund des Rasens für die Polo-Turniere alle Ehre. Sie ist in diesem Jahr mit einem Edelstahlarmband, das passt zu unserem anderen Trend, erhältlich und zudem weltweit auf 888 Exemplare limitiert. Und sie gehört mit ihrer Gestaltung auch wirklich zu den angesprochenen Klassikern integrierter Armbänder und sportlicher Luxusuhren aus Edelstahl. Welches Highlight hättest du denn noch zu ergänzen?
Für mich kommt gerade spontan definitiv noch der neue Portugieser Chronograph von IWC mit dem grünen Zifferblatt dazu. Den finde ich wirklich sehr, sehr gelungen und sieht echt stark aus. Generelles zu sagen, dass IWC Schaffhausen dort einen super Job gemacht hat, indem sie im letzten Jahr die kompletten Portugieser Chronographen mit dem eigenen Manufakturkaliber ausgestattet haben. Das heißt, da auch nochmal wieder ein Schritt hin zur eigenen Manufaktur. Das ist wirklich einfach ein absoluter Klassiker, der für mich in jede Uhrensammlung und Kollektion dazugehört. Jetzt auch mit dem grünen Zifferblatt, das ist wirklich ein Besuch wert. Tom, ich habe es eben angesprochen, Manufakturkaliber. Es ist schon irgendwie sehr auffällig, dass vermehrt Marken auch auf ihre eigenen Werke umstellen, oder?
Absolut. Und das sind auch wichtige Alleinstellungsmerkmale für die Marken. Wir können es Beispiel IWC auch aufzeigen. Es gibt jetzt ein sehr, sehr großes Fabrikationsgebäude in der Nähe von Schaffhausen, in der IWC tatsächlich eine sehr tiefe Fertigung ihrer eigenen Werke installiert hat. Mir speziell fällt eigentlich noch Panerai ein, die das Thema Manufakturmodelle sehr, sehr früh bespielt haben. Da zum Hintergrund vielleicht Marken wie IWC, Piaget, Panerai gehören zum Richemont-Konzern. Und auch dort hat man sich Gedanken gemacht, eigene Werke zu installieren und hat mit einer Uhrenmanufaktur, die nach außen nicht bekannt ist, aber weil Fleurier heißt, die Basis für Manufakturkaliber gelegt, die auch kleineren Marken zur Verfügung gestellt werden. Die Uhren werden in Neuchâtel entwickelt, werden dann in einer kleinen Ortschaft namens Bütt, das ist im Val de Travers, wo auch Chopard angesiedelt ist, wird das Prototyping gemacht und die Fertigung, das Finishing, findet dann wiederum in La Côte-aux-Fées statt. Das wissen natürlich die Insider, ist die Uhrenmanufaktur von Piaget. Und dort raus, aus diesem Regal, möchte ich sagen, können sich natürlich Marken wie Montblanc, Baume & Mercier, teilweise auch im Einstiegsbereich Piaget und IWC bedienen, haben dann eine eigene Spezifikation, aber es ist einfach eine vernünftige Basis gelegt worden, um auch unabhängig zu sein von anderen großen Uhrwerkeherstellern. Wobei ich bei Montblanc noch erwähnen muss, dass Montblanc natürlich mit Minerva auch eine ganz tolle Chronographenmanufaktur hat, die sie im High-End-Bereich einsetzen. Und speziell IWC habe ich erwähnt, aber auch Cartier, ganz weit vorne, Jaeger LeCoultre, wie immer, sehr unterschätzt, aber auch Lange und Söhne bauen ihre eigenen Werke vollständig. Das sind nun wirklich mittlerweile alles echte Manufakturwerke.
Vielen Dank für die sehr umfassende Erklärung. Viele Orte dabei, viele Details. Das, finde ich, macht auch unseren Podcast aus, dass wir wirklich in die Tiefe gehen und nicht nur oberflächlich die Sachen ankratzen. Ich wollte noch mal den Bogen zurückspannen zu den grünen Zifferblättern. Für mich auch ein absolutes Highlight, die Longines Hüte Conquest. Entweder am Edelstahlarmband oder alternativ am grünen Kautschukarband. Und wirklich am grünen Kautschukarband, da kommt das Grün des Zifferblatts und der Keramiklette noch mal richtig zum Strahlen. Das ist wirklich ein Produkt, was richtig Spaß macht, was richtig gute Laune macht. Und als ich die Uhr im Handgelenk hatte, musste ich einfach nur lächeln. Das war echt, ist einfach ein wirklich sehr, sehr schönes Produkt.
Und war ja auch, wenn ich mich recht entsinne, deine erste eigene Uhr.
Genau, also in dem Fall mit dem schwarzen Zifferblatt. Ich habe schon mal kurz angedeutet, ob man das nicht umtauschen könnte. Das geht leider nicht. Aber das Grün, das ist wirklich echt sehr, sehr schön. Abschließend möchte ich gerne hier noch eine weitere Uhr ergänzen. Und zwar die Takoya Aquaracer, auch mit grünem Zifferblatt. Kommen Sie gerne mal in eine unserer Niederlassungen, lassen sich die verschiedenen Uhren vorlegen, miteinander vergleichen. Ich bin mir sicher, das sind wirklich Uhren, die wir nicht nur in diesem Jahr so sehen werden, sondern der Trend mit den grünen Blättern wird sich fortsetzen. Tom, es ist wieder soweit. Wir sind ans Ende dieser Podcast-Folge angekommen. Wristcheck. Welche Uhr trägst du heute?
Zeit, auf unsere Uhren zu blicken. Ja, ich habe heute passend zu dieser Folge die Automatik-Version der Iron Walker am Arm mit dem blauen Zifferblatt. Eine wirklich 24 Stunden, 7 Tage die Woche Uhr, muss ich sagen. Ist bis 10 bar wasserdicht. Und ich bin auch schon überdurchschnittlich oft auf diese Uhr draußen angesprochen worden, dass Leute mich darauf angesprochen haben und sagen, das ist aber wirklich eine schöne Uhr. Von wem ist die denn? Und sie kommt natürlich von Wempe.
Sehr schön. Ich finde auch die Reflexion des Bandes, diese Kombination aus Mattierung und Polierung, gerade im Gehäuse als auch im Bänderbereich, das macht wirklich einiges her und ist auf jeden Fall ein Hingucker.
Ja, sie hat eine sehr, sehr schöne harmonische Linienführung, das muss man ja wirklich sagen. Trage die Uhr mit sehr, sehr großer Freude. Was schmückt dein Handgelenk heute?
Wir können ja nicht jedes Mal hier neue Uhren präsentieren. Das heißt, wie in der zweiten Folge trage ich meine Submariner aus meinem Geburtsjahr. Aber wenn ich gerade mal wieder so auf dein Handgelenk gucke, die Iron Walker finde ich doch auch sehr, sehr interessant. Mal gucken, vielleicht habe ich diese in den nächsten Staffeln auch mal um oder ich leih mir deine mal aus. Mal
gucken. Wir tauschen einfach mal, genau.
Wir haben heute ganz, ganz viel schon geschafft, aber es gibt noch deutlich mehr Trends, glaube ich. Tom, absolut. Was erwartet uns in der nächsten Folge?
Es gibt noch zwei Trends, denen wir uns widmen möchten. Das eine ist das Spiel mit Materialien, speziell im Gehäusebereich. Da hat sich enorm viel getan. Da werden auch Materialien mittlerweile in der Uhrenindustrie eingesetzt, die man sich aus anderen Industriezweigen abgeschaut hat und die sehr, sehr interessante Möglichkeiten bieten. Und wir widmen uns den Themen der sogenannten Haute-Horlogerie, da wo es ganz fein und ganz exklusiv und ganz kompliziert wird. Auch da gibt es in diesem Jahr ein paar wirklich einzigartige Produkte, die wir gerne mal vertieft vorstellen möchten.
Spannend. Da kann jeder mal zeigen in der Haute-Horlogerie oder jede Manufaktur, was sie kann. Und wir bedanken uns an dieser Stelle.
Vielen Dank für Ihre Zeit.